jetzt machen wir etwas ganz anderes. Jetzt geht es um Empowerment. Es geht um jüdisches Empowerment. Und genau, und ich freue mich auf jeden Fall sehr. So, ich werde noch mal kurz vorstellen. Und zwar Max Czollek, ihr kennt ihn, Autor, Poet. da nicht so viel Zeit ist, würde ich jetzt ein kleines bisschen Name-Dropping betreiben von seinen verschiedenen Tätigkeiten. Und zwar das Buch Desintegriert euch, kennt ihr wahrscheinlich. Die Literaturreihe Gegenwartsbewältigung für das Maxim Gorki Theater. Mitinitiator des Desintegrationskongresses zu zeitgenössischen jüdischen Positionen und die radikalen jüdischen Kulturtage, Kurator der Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur und zuletzt Kurator der Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie im Jüdischen Museum Frankfurt. Herzlich willkommen auf der Bühne, Max Czollek. Und als weiteren tollen Gast werden wir gleich kennenlernen Benny Fischer, vormals Präsident der European Union of Jewish Students. Dort vertrat er deren Mitglieder vor EU-Institutionen der USZE und dem UN-Menschenrechtsrat, Gründungspräsident der Jüdischen Studierendenunion Deutschland, Vorstand des World Jewish Museum, der Muslim Jewish Interfaith Coalition und jetzt Programmmanager bei der Alfred Landegger Foundation. Herzlich willkommen, Benny Fischer. Viel Spaß euch.
Danke, Fritzi. Danke. Hi, Benny.
Hey.
Schön, dass ihr alle hier seid. Voll geil. Ihr habt bestimmt richtig Bock auf Fusion, bald geht auch Musik los und umso krasser, dass ihr euch Zeit hierfür nehmt. Wir wollen heute ein bisschen, wir haben nur eine Stunde, wir haben nicht viel Zeit und wir haben Videos mitgebracht und wir wollen so ein bisschen was erzählen und zwar, es geht ja heute um Leben und Tod, ne? Das ist heute so ein bisschen das Thema vom Content und es ging jetzt im ersten Panel ging es um Regenwald und Virus und so und im zweiten Panel ging es ums Sterben und jetzt geht es vielleicht, wenn man die Brücke machen will, darum, auf welche Weise das Sterben oder der Tod oder der Holocaust und die Shoah oder so, wie das einen Einfluss hat darauf, wie jüdisches Leben in der Gegenwart wahrgenommen wird und wie unterschiedlich das ist zu dem, was Jüdischkeit in Realität, jüdische Lebendigkeit heute bedeutet. Und das sind Sachen, die kann man auf sehr unterschiedliche Weise angehen. Deswegen haben wir so ein globales Motto wie jüdisches Empowerment gewählt. Und wir wollen euch eigentlich vor allem einfach einen Eindruck geben davon, was alles gerade passiert. Und das ist, glaube ich, im besten Sinne vielleicht auch die Brücke hin zur Lebendigkeit. Und am Ende bleibt das übrig, was bei Judentum in einer alten Geschichte auch passiert, nämlich, dass man sagt, nun geh hin und lerne. In diesem Sinne, ich bin Max Czollek, ihr habt gehört, wer ich bin. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund mit hier dabei, Benny Fischer. Und ich würde gleich gerne am Anfang Benny so ein bisschen den Floor überlassen, dass er ein bisschen erzählt. Benny, was machst du eigentlich? Was ist die Jüdische Studierendenunion Deutschland und in Europa? Wie ist es so, Mr. President zu sein? Was erzählst du darüber?
Okay, ja, erstmal, was ein Intro. Nein, danke, ich freue mich natürlich auch mega, hier zu sein. Und also auch gleich vorab, we're gonna speak about some tough shit. Und es wird auch total verwirrend. Also wenn ihr zwischendurch irgendwie Fragen habt oder so, oder ne, also gerne einfach los. Und es wird auf jeden Fall noch Zeit für Fragen im Nachhinein geben. Zwischendurch zeigen wir ein paar Filme, aber ganz wichtig, also genau, gibt keine doofen Fragen so. Max und ich kennen uns aus der Schule tatsächlich noch. Und wir sind so ein bisschen, also wir sind sehr ähnlich sozialisiert worden, im Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk vor allem. Ich hatte die Ehre, so ein bisschen zum Dunstkreis derjenigen zu gehören, aus denen dieses Buch dann in Teilen ja auch erwachsen ist, für das wir dich alle feiern, Max, auch zu Recht und immer feiern werden und auch so dankbar sind. Genau, und das, was aber interessant ist, dass Max und ich zwar sehr ähnliche Interessenbereiche haben und, glaube ich, auch sehr ähnliche politische Standpunkte, aber halt total unterschiedliche Arbeit machen. Das heißt, mein Ziel wird es jetzt erstmal sein, durch diese unterschiedlichen Arbeiten mal anzudeuten, ne, also was geht eigentlich, was passiert wo und da immer nur so Snippets. Also wenn danach viele Fragen übrig bleiben, haben wir alles richtig gemacht. Okay, Ich bin aufgewachsen in Deutschland. Deutsch-jüdische Identität ist messed up und wirklich auch kompliziert. Gleichzeitig muss man aber wissen, dass meine Mutter aus Israel kommt und arabische Jüdin ist, also aus Tunesien. Und mein Vater ist Deutscher, der seine Karriere bei der Bundeswehr verbracht hat. Also it was a bit of a night identity fuck up. Und das hat sich dann natürlich so ein bisschen auch in die Arbeit dann hineingezogen. Also ich glaube, was Max und ich auf jeden Fall auch teilen, so ist immer dieses Hereintreten in jüdische Räume und die aber auch bewusst ausbauen und gleichzeitig das bewusste Rausgehen. Ja, weil das verdammt wichtig ist. Und darum geht es ja letztlich auch beim Empowerment-Gedanken. Die Studierendenbewegung in Deutschland, die war mal sehr lebhaft. Also hat wirklich auch richtig was bewegt in diesem Land. Und ist dann leider so vor knapp 10, 15 Jahren eingeschlafen. Und wir haben uns gesagt, dass wir die wieder beleben wollen. Und der Grundgedanke war ganz klar, dass wir gemerkt haben, es braucht eine progressive, laute jüdische Stimme, die Allianzen baut. Das war wirklich das Ziel der ganzen Geschichte. Über den Status quo werde ich nicht reden und auch nicht, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, aber in jedem Fall ist es uns gelungen, viele dieser Allianzen zu bauen. In Brüssel zum Beispiel, Max, da hast du mich damals auch besucht, so haben wir ein Projekt aufgebaut, das hieß Europe of Diasporas. Das war eine Allianz mit der Roma, der armenischen und der jüdischen Community. Und dann eben, wie ihr eben auch gehört habt, eben auch viel muslimisch-jüdische Zusammenarbeit. Und der Grundgedanke dahinter war natürlich, irgendwie sind wir alle von Marginalisierungseffekten betroffen, aber immer dann, wenn es uns wirklich schlecht geht, fühlen wir uns sehr alleine. Und gleichzeitig haben wir uns natürlich auch gedacht, dass wir aber auch zu selten am Tisch sind, wenn es anderen Leuten schlecht geht. Und das ist mir persönlich damals ganz stark bewusst geworden in der Zusammenarbeit mit der Roma. Ich sage immer Roma-Community, in Deutschland sagt man Sinti und Roma, Entschuldigung. Im internationalen Jargon sagt man es Roma, aber also mit Sinti und Romnia. Und wir waren auf einer Holocaust-Konferenz damals, wir hatten 3 Speaker dabei. Für uns war das sehr wichtig, jungen Menschen zu ermöglichen, eine Plattform zu haben, über die eigene Erfahrung zu sprechen, über die eigene Familiengeschichte, aber auch über die Sichtweisen der dritten Generation. Und hinter mir saß jemand, der mit dem ich ins Gespräch gekommen bin. Irwin war auch noch Überlebender aus Srebrenica und seine Großeltern wiederum waren Holocaust-Überlebende. Und wir hatten das ganze Mittagessen über gesprochen und natürlich dann irgendwie auch gemerkt, wir müssten eigentlich viel mehr zusammenarbeiten. Und irgendwann kam klar, es gibt halt keinen Spot für die Community. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann nehmen wir entweder unsere Spots raus oder alle sprechen. Und das war so ein bisschen der Startpunkt. Also wir haben dann quasi aus 3 Reden 2 gemacht und wir haben sie geteilt. Und das war wirklich der Startpunkt einer Bewegung, die sich bis heute zieht, die glaube ich, eine zu wenig Sichtbarkeit hat für das, was sie erreicht hat. Aber der natürlich viel bewegt hat. Und Ziel der Sache ist es natürlich jetzt nicht, irgendwie die eine große Policy rauszubringen oder die eine Person zu haben, die da was reißt, sondern vielmehr wirklich eine Bewegung zu starten, die langfristig auch Wandel anführen kann. Der Grund, warum wir aber auch zusammensitzen, ist, weil, und das muss ich echt auch sagen, Max' Buch in diesen Räumen natürlich auch eine enorme Hilfe war so. Ich glaube, viele Dinge waren aus deutsch-jüdischer Perspektive viel einfacher zu erklären, nachdem dieses Buch draußen war. Und deswegen freue ich mich auch, dass es jetzt auf Englisch rauskommt, Max. Aber genau, also das Lob musst du mir noch lassen, dass ich das ausspreche. Vielleicht die letzte Sache, weil ich monologisiere und es soll ein Gespräch sein. Es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wenn wir auf die jüdische Community heute schauen in Europa, dass sie verdammt divers ist. Also in meinem Fall bin ich eine Minderheit in der Minderheit in der Minderheit. Ich bin sephardischer Jude, arabischer Abstammung, der kein Russisch spricht, in einer deutsch-jüdischen Community, die zu fast 90% aus der ehemaligen Sowjetunion kommt. Und das heißt, das Judentum, das ich kennenlernen durfte über zu Hause, das hat eigentlich nichts zu tun mit dem, was so in den Institutionen passiert ist oder an der Schule, an der wir waren. Ja? Klar gibt es dann aber nur ein Haus oder ein Gemeindezentrum pro Stadt. Aber da müssen sich halt alle treffen und deswegen geht da immer sehr viel verloren. Und was cool ist zu sehen, ist, dass die dritte Generation endlich in der Lage ist, über diese Dinge zu sprechen. Bei der ersten Generation gab es dafür keinen Raum. Bei der zweiten Generation wollte man darüber nicht sprechen. Es ging vielmehr darum, jetzt Strukturen aufzubauen. Und die dritte Generation, und das finde ich, merkt man total auch an Events wie heute so, die tritt halt hervor. Die möchte auch eine Vielfalt abbilden und die gibt es ja wirklich.
Genau, und das hat natürlich auch mit dem zu tun, was du gerade erwähnt hast, dass sich in den frühen 90er Jahren die Situation des Judentums in Deutschland ganz fundamental und grundlegend verändert hat. Das ist, glaube ich, eine Sache, die viel zu wenig erzählt wird auch. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, letztes Jahr war ein Jubiläumsjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, in dem sozusagen der große Kontinuitätswurf gebaut wurde, von dem, glaube ich, man schon fragen könnte, ob da nicht auch ein bisschen die, das Bewusstsein und vielleicht auch die Erinnerung daran, dass etwas 1945 grundlegend zu, oder 1933 grundlegend zu Ende gegangen ist, übersprungen wird, wenn man so will. Aber es gibt einen Punkt, 89, an dem erst die DDR und dann die BRD oder das wiedervereinigte Deutschland gemeinsam entscheiden, dass sie Juden und Jüdinnen aus der Sowjetunion als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland einreisen lassen. Nicht ganz so vom Status her wie die sogenannten Spätaussiedler, also als ethnisch Deutsche eingestufte Menschen aus...
Weil keine Rentenansprüche, genau. Altersarmut, ein Riesenthema in der Community.
Genau, also wir können alles nur anschneiden, könnt ihr auch gerne noch Fragen stellen, wenn ihr wollt dazu. Aber der entscheidende Punkt ist, dass sich die Gruppe der Juden und Jüdinnen in Deutschland fundamental verschiebt. Über 90, also sind knapp 200.000 Menschen, die nach Deutschland einwandern. Heute haben wir über 90%, Benny hat es gesagt, von Juden und Jüdinnen, die aus der Sowjetunion gekommen sind. Das heißt, wir sind in einer Situation, in der die jüdische Community in Deutschland nach jedem Definitionsmaßstab eine migrantische Community ist. Das gilt jetzt für meine Familie nicht unbedingt auf die gleiche Weise. Die kommt aus der DDR. Ich komme aus der relativ kleinen Gruppe von Menschen, die nach 45 in die DDR zurückgekehrt sind, meistens als Kommunisten, als jüdische Kommunisten in dem Fall, die aber nicht besonders jüdisch waren oder deren Jüdischkeit darin bestand, nicht religiöse Feste zu feiern, sondern eine bestimmte Vorstellung davon zu haben, was es bedeutet, in der Welt zu sein, politisch zu intervenieren und so weiter und so fort. Und deren Kinder haben sich dann in den 80er Jahren wieder mit Judentum beschäftigt. Also in den 90ern laufen all diese Stränge zusammen. Und das würde man annehmen, erzeugt eine Art Veränderung, einen Druck darauf, wie lebendige Juden eigentlich wahrgenommen werden in der Gegenwart. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wird es interessant, weil dieser Druck führt bislang oder bis jetzt zumindest nicht dazu, dass sich die Erzählung jüdischer Geschichte in jüdischen Museen oder die Art und Weise, wie Jüdischkeit in der Öffentlichkeit abgebildet wird, grundlegend verschoben hat. So grundlegend, wie es eben auf Ebene der jüdischen Gruppe, der empirischen Juden, wenn man so will, stattgefunden hat.
Wenn es okay ist, würde ich noch eine kleine Geschichte vielleicht erzählen, um den Empowerment-Gedanken zu etablieren. Und dann schlage ich vor, gehen wir langsam in die Filme rein. Ja. Bei mir war das Ding, es gibt in der jüdischen Community ganz oft diesen Begriff des Professional Jew. Und es ist eher so, man macht sich ein bisschen darüber lustig. Also es hat auch viel mit dem Gedächtnistheater zu tun, über das du sprichst. Also das to be the Jew in public, to be perceived as such. Und in meinem konkreten Fall war das, dass es eine Sache war, die ich immer abgelehnt habe und trotzdem habt ihr gerade dieses Intro gehört, ja irgendwie dann doch so durchgezogen habe. Und ich glaube, es ist wichtig, den Weg dahin zu verstehen und auch das Mindset dahinter. In meinem Fall war das so, dass ich die Community komplett verlassen habe, also damit auch wirklich nichts mehr zu tun hatte, weil super engagiert gewesen, super an Ort und Stelle, sich auch immer eingebracht, aber gleichzeitig nie repräsentiert gefühlt. Und ich gehe dann nach Hamburg und habe da ein Projekt gestartet, da ging es darum, tatsächlich Zoo-Jew zu sein. Also wir haben im Hamburger Lehrplan, gibt es so den Gedanken, dass halt alle großen Weltreligionen mindestens zweimal in der Schullaufbahn durchgenommen werden müssen. Einmal in der vierten Klasse und dann später nochmal in der Oberstufe. Aber es gibt keine Lehrmaterialien. Das heißt, was machen die Leute? Sie gehen in Gotteshäuser. Das heißt, diese jüdische Community in Hamburg, ungefähr 6.000 Leute, davon 4.000 wahrscheinlich über, also wirklich 70, 60 plus, waren total überfordert mit dieser Masse an Anfragen, zumal das ja auch ein Sicherheitsding ist. Das wisst ihr. Also jüdische Institutionen in Deutschland müssen seit 1994, das sagen nicht die Communities, sondern das sagt tatsächlich das ist ein Sicherheitsdienst, das ist eine staatliche Instanz, die das vorschreibt, dass es passieren muss, dass Institutionen so abgesichert werden müssen. Und dann hieß es einfach, Benny, stell dich einfach vor die, du hast immer eine Stunde Zeit pro Gruppe, das ist jetzt dein Studijob und mach mit denen einfach irgendwas, damit sie danach rausgehen und was darüber gelernt haben. So, und ich hatte keinen Bock auf jüdische Community, ich hatte überhaupt keinen Bock, über meine eigene Geschichte zu sprechen, aber ich brauchte halt einen Studijob, so. Und dann habe ich gesagt, okay, let's see what happens. Und es war super spannend. Es war deswegen spannend, weil ich für mich gemerkt habe, es ist verdammt wichtig, über die eigene Geschichte zu sprechen und warum habe ich das eigentlich so noch nie getan? Das heißt, ich durfte meine eigene Geschichte darüber auch näher erfahren. Es sind immer viele Leute gekommen und meinten, ja, du hast bestimmt viele Probleme mit muslimischen Kids. Das war zum Beispiel überhaupt nicht der Fall, weil ich halt auch Arabisch spreche und weil wenn man halt die Sprache Hebräische aufzeigt, kann man halt auch Parallelen dann aufzeigen. Viel schlimmer waren tatsächlich LehrerInnen oder mein Favorite katholische Männerfrühstücke. Ja, also ihr erlebt den krassesten Scheiß, wenn ihr euch mit wirklich eine Stunde lang mit einem katholischen Männerfrühstück in eine Synagoge setzt. Aber das war eine Zeit, in der ich mich sehr politisiert habe. Also aus der heraus auch der Gedanke entstanden ist, hey, wir müssen hier eigentlich was machen. Weil man echt viel Scheiße auch erlebt. Also, und ich will jetzt nicht über Horrorgeschichten erzählen, aber es geht los bei der Viertklässlerin, die dir irgendwie sagt, wenn koscher bedeutet, dass man keine Cheeseburger essen darf, warum gibt es dann bei McDonald's Cheeseburger? Also ich meine, ihr trennt doch Fleisch und Milch und dann sagst du, ja, weil die schmecken, I don't know. Und die Antwort ist dann, naja, aber wenn McDonald's den Juden gehört, warum verkaufen sie dann ein koscheres Essen? Und ich so, ja, das gehört ja nicht den Juden. Nee, meine Mutter hat das gesagt, weil, also wenn man bei McDonald's ist, dann werden damit Dinge finanziert, die wiederum schlecht sind und soll man nicht machen. So, und das geht bei Viertklässlern los. Bei älteren Menschen hast du es dann, dass sie anfangen zu weinen plötzlich. Und es war immer hardcore. Also jede Sekunde in dieser Synagoge war gefüllt mit der Triade aus Shoah, aus dem Nahostkonflikt natürlich und heutigem Antisemitismus. Und da versuchen, auf der einen Seite eine Begegnung zu schaffen, war spannend, aber auf der anderen Seite hat es mich insofern politisiert, dann auch nach Brüssel zu gehen, weil ich gemerkt habe, in dem Land gibt es tatsächlich auch Probleme, die man angehen muss. Und das tue ich lieber aus der Community heraus, ehrlich gesagt, als dass ich mich in eine politische Partei begebe, bei der mir tatsächlich auch ähnliche Dinge passiert sind. Und es ist nicht aus einer rein Diskriminierungserfahrung heraus, das ist mir auch wichtig zu sagen. Ne? Also man stellt sich da nicht hin und sagt, aus einer Opfererfahrung heraus will man jetzt aktiv werden. Aber gleichzeitig so ein Abbild mal zu bekommen, war für mich eine sehr gesunde Erfahrung, weil ich politisch das, glaube ich, nie so einordnen wollte auch.
Also ich probiere jetzt gleich die Brücke zu diesen Filmchen, muss man wirklich sagen, die wir euch zeigen wollen, die wir mitgebracht haben, zu machen. Aber ich habe noch eine Frage an dich davor. Und das ist, was ist ein katholisches Männerfrühstück? Oder? Habt ihr auch, oder? Also dann, okay. Können wir uns sparen nachher.
Nee, lass mal.
Wirklich, gibt's da?
I don't know. I don't, wirklich. Also,
gibt's da Fisch?
Das sind dezidierte Männergruppen, die auch immer den hartesten Tobak angeschleppt haben. Ja, und dann auch nicht gehen wollen und so, ne? Also es war, nee, aber ich will mich jetzt auch nicht über die Leute lustig machen, weil wie gesagt, tolle Begegnungen. Aber ja, also ihr werdet mich nicht so schnell beim katholischen Männerfrühstück finden und ich glaube, Max auch nicht, ja.
Na gut, ich glaube, wir haben jetzt, es sind sozusagen zwei Seiten, die wir gerade gleichzeitig darstellen und das möchte ich nochmal kurz auseinanderziehen. Das eine ist die Realität jüdischer Communities oder der jüdischen Bevölkerung in Deutschland, die in sich natürlich genauso vermachtet oder so strukturiert ist wie andere Gruppen auch, wie jedes linke Jugendzentrum. Ja? Da gibt es diejenigen, die das Sagen haben, da gibt es diejenigen, die irgendwie ausgeschlossen werden, wenn implizit, wenn explizit, aber dafür brauchst du irgendwie eine Reflexion. Und da gibt es die Aschkenasen, also die sozusagen eher quote-unquote weißen Juden, die wiederum, wo mehr so misrachische jüdische Präsenz nicht sichtbar wird und so weiter und so fort. Das ist sozusagen die eine Seite. Die andere, und das ist das, was für uns dann im Gorki-Theater wichtig wurde, ist die Seite, die man als dominanzkulturelle Seite oder als nicht-jüdische Seite bezeichnen kann, die auch in diesen Synagogen aufschlägt, dann bei den Besuchen. Und das Problem daran ist, ähnlich wie bei anderen Minderheiten, dass die so wahnsinnig mächtig sind, weil sie so viele sind. Und das, man muss es überhaupt nicht wollen dafür, dass das Begehren derjenigen, die viele sind und die Agenda setzen, am Ende eine Art Problem darstellt, weil sie einen überwältigt. Und deshalb haben Benny und ich auf unsere Weise in der jüdischen Schule schon erlebt, weil die jüdische Schule in Berlin, die wurde 1993 gegründet, als erste jüdische Schule seit 45. Auch das, glaube ich, ein Zeichen, als ganzzügige Schule bis zum Abi, das ist ein Zeichen, glaube ich, auch, wie sehr sich in den 90er Jahren Dinge verschieben. Bis dahin handelt es sich wirklich um eine Gemeinschaft, die sehr, sehr, sehr klein ist einfach auch, in denen diese Institutionen nicht existieren. Und so eine Schule ist gut, weil erstmals gibt es einen Ort, an dem gibt es mehrheitlich jüdische SchülerInnen. Es gab auch ein Drittel immer nicht jüdische SchülerInnen. Aber das erzeugt natürlich einen anderen Raum der Sozialisation. Gleichzeitig, wenn Journalistinnen ab den 90er Jahren Judenkinder interviewen wollen, dann kommen sie natürlich in die jüdische Schule. Und das Interessante ist, dass sie immer die gleichen Fragen gestellt haben. Und ich glaube, diese Fragen sind interessant, weil sich daran ablesen lässt, welches Begehren, welche Interessen eigentlich hinter der Befragung liegen. Und das ist, fühlst du dich wohl in Deutschland? Hast du schon mal Antisemitismus erlebt? Hast du Familie in Israel? Und was ist die Verbindung deiner Familie mit der Shoah, mit dem Holocaust? Und diese Dinge, die bringen einem bei, als kleines Kind in der Schule schon, was es bedeutet, Jude in der Öffentlichkeit zu sein. Und zwar, bevor du dir selber diese Fragen stellst. Fühlst du dich wohl in Deutschland, ist eine Frage, die macht was mit dir, weil die suggeriert, dass die Frage eine Rolle spielen könnte. So. Und das zusammen mit den Familientrauma, die sozusagen sowieso mitgetragen werden, erzeugt dann so eine ganz eigene Melange. Und das ist eine Erfahrung, die für uns dann im Gorki-Theater, wenn ich da uns sage, meine ich vor allem Sascha Meyer-Salzmann und mich, und dann die Leute, die dazugekommen sind, Tobias Herzberg, Nejati Uziri, Dennis Uglo und so, das war eine Frage, die uns auch in unserer Kunst beschäftigt hat, ohne dass wir das unbedingt wollten, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass unsere Arbeiten eingeordnet wurden als Ausdruck von, dass Juden wieder lebendig sind in Deutschland. Also man hat sozusagen dann eine Art symbolische Rolle zugewiesen bekommen. Und die Frage war, wie kommt es eigentlich, dass Arbeiten, die für uns komplex sind, die wie für euch alle, ja, die sozusagen unterschiedliche Themen ansprechen und so weiter, immer nur hinsichtlich eines bestimmten Begehrens gelesen werden, nämlich des Begehrens zu sagen, wenn es den Juden in Deutschland wieder gut geht, dann sind wir als Deutsche auch wieder gut geworden. Eine Sache übrigens, die wir gegenwärtig immer wieder auch an dieser sehr, finde ich schon irgendwie eigenartigen Enthusiasmus beobachten können, mit dem Antisemitismusdiskurse geführt werden. Ich vermute so ein bisschen, es geht nicht nur um Antisemitismus dabei, sondern es geht auch ein bisschen darum zu sagen, wir als Deutsche haben unsere Lektion gelernt und jetzt können wir das Stadtschloss wieder bauen und übrigens auch Lars Klingbeil endlich sozusagen wieder mutig eine Position in der Welt, eine Führungsposition in der Welt einnehmen. Also diese Dinge hängen miteinander zusammen. Und die Frage, die uns im Gorki-Theater beschäftigt hat, war, wie müsste eigentlich ein Raum aussehen, der nicht von diesem Begehren strukturiert ist, der also nicht an einem nicht-jüdischen dominanzkulturellen deutschen Publikum ausgerichtet ist, sondern es schafft, eigene Themen zu setzen, was auch immer das bedeutet. Und die erste Arbeit, die wir da gemacht haben, hieß Desintegration, ein Kongress zeitgenössischer jüdischer Position oder, wie unser Untertitel hieß, bevor er uns wegdiskutiert wurde oder weggedroht wurde, keine Juden mehr für Deutsche. Also tatsächlich, da wurden wir angerufen, es war so, es gibt vielleicht eine parlamentarische Anfrage, wenn ihr das nicht wegmacht, dann waren wir so, na gut, okay, dann später, wir haben dann andere Dinge getan. Und die entscheidende Frage dabei war, gibt es eine Möglichkeit, diese Art der Interaktion zwischen deutscher und jüdischer Seite zurückzuweisen und zu sagen, spielt euer Theater alleine, macht das ohne uns, ihr habt ja eine Umschrift von einem Kaddisch, ihr könnt selber eure Stolpersteine verlegen, wir gehen zum Strand oder so. Und dabei sind Arbeiten entstanden und vier kurze Clips, die damals dann bei der zweiten Arbeit, die radikalen jüdischen Kulturtage, entstanden sind, wollen wir euch jetzt zeigen. Dass ein jüdischer Fake News Kanal, den wir gegründet haben, der ist Jews News Today. Ich weiß nicht, guckt es euch einfach an. Es ist hat ein bisschen mit einer Situation vor 3 Jahren zu tun, aber auch, glaube ich, bis in die Gegenwart noch mit so Themen wie Rache oder mit der Umkehr von Perspektiven oder so. Es hat englische Untertitel, das heißt, keine Sorge, ihr könnt es auch auf Englisch. Es sind kleine Untertitel, das heißt, kommt vielleicht ein bisschen näher, wenn ihr Englisch lest. Und sonst viel Spaß und danach würden wir in Q&A gehen, wenn ihr wollt. Also Fragen besprechen, miteinander reden. Ja.
Ich gebe ab an meine Kollegin Rebecca Schlomka. RJ. RJ, the most trusted Jews in news. Das war's von mir. Danke fürs Schauen. Ich gebe ab an meine Kollegin Rebecca Schlomka. Jews News Today beginnt jetzt.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Goyim, schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Jews News Today. Zum Tag der Deutschen Einheit. senden wir heute live vom Holocaust-Mann mal Berlin. Dort ist, wie wir hören, eine bemerkenswerte Entwicklung im Gange. Unsere Reporterin Rachel ist vor Ort und berichtet über den neuesten Stand der Dinge.
Danke, Rebecca. Die Ereignisse haben sich in den letzten Stunden überschlagen. Schon seit einigen Tagen hat das Abgeordnetenhaus von Berlin über ein Bürgerbegehren diskutiert, welches einen Eintrittspreis für das Holocaust-Mahnmal forderte. Nachdem Bürgermeister Michael Müller die Entscheidung zu einer Gewissensfrage erklärt hatte, kam es innerhalb von wenigen Stunden zu einer Abstimmung. Die Auszählung der Stimmen findet in diesem Augenblick statt.
Während die Stimmen ausgezählt werden, erzähl uns doch noch ein wenig von dem Entscheidungsprozess.
Nun, Rebecca, im Vorfeld hatten engagierte Deutsche Unterschriften gesammelt, um das Bürgerbegehren im Abgeordnetenhaus einzubringen. Statt der benötigten 20.000 Stimmen kamen insgesamt 250.000 Stimmen zusammen.
Rachel, kannst du uns mitteilen, was gerade bei euch passiert?
Ich höre gerade, dass die Ergebnisse nun da sind. 152 der 160 Abgeordneten haben für das Gesetz gestimmt. Ich weiß nicht, ob ich euch das vermitteln kann, Rebecca, aber die Stimmung ist ekstatisch. Die Leute sind völlig aus dem Häuschen. Rabat Ljubavitsch hat 2 Lastwagen Wodka aufgestellt und nun ist hier Party, die voraussichtlich bis in die späten Abendstunden reichen wird.
Was wird jetzt mit dem Geld passieren? Was wird der Eintritt kosten?
Die Höhe des Eintrittspreises ist noch nicht geklärt, auch nicht die genaue Verteilung. Fest steht, dass das Geld für koschere Blutkonserven, Anti-Nazi-Panzer und zur Subventionierung von Vanillepudding in Israel verwandt werden soll.
Danke, Rachel, für die Informationen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Goyim, das waren die Jews News Today. Folgen Sie uns auf Instagram oder Facebook. Bis nächstes Mal wünschen wir Ihnen gute Tage. Träumt gut vom Jud.
RJ, the most trusted Jews in news. Das war's für uns. Danke fürs Schauen. Nun gebe ich ab an Rebecca Schlomke. Jews News Today beginnt jetzt.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Goyim, bahnbrechende Nachrichten erreichen uns heute aus Frankfurt. Die Deutsche Bank hat sich offenbar als erster DAX-Konzern dazu verpflichtet, eine Judenquote einzuführen. Wie das Unternehmen heute mitteilte, soll im Vorstand, im Aufsichtsrat und sogar im mittleren Management der Anteil der jüdischen Mitglieder auf 30% erhöht werden. Was es mit dieser Entscheidung auf sich hat, dazu ist nun die Sprecherin der Deutschen Bank zugeschaltet, Sieglinde Metzger. Shalom, Frau Metzger.
Shalom, Frau Schlomka.
Frau Metzger, in Ihrer Pressemitteilung heißt es, dass die Diversität in den Entscheidungspositionen vergrößert werden soll. Wieso?
Die Erfahrungen, die wir in unserem Innovationsdepartement Social Design machen konnten, zeigen, divers läuft's einfach besser. Gemischte Führungsteams arbeiten effizienter und kreativer. Außerdem fordert die Politik ja schon seit Jahren ein Einlenken der Wirtschaft in der Quotenfrage. Als größtes deutsches Finanzhaus sind wir bei diesem Thema gern Vorbild.
Die Quote galt in Wirtschaftskreisen bereits als umstritten, als es nur um höhere Frauenanteile in den Gremien ging. Wieso denkt Ihre Chefetage plötzlich anders, wenn es um Jüdinnen und Juden geht?
Frau Schlomka, wir wollen zukünftig global eine größere Rolle spielen. Und um das zu erreichen, müssen wir uns personell fit für die Zukunft machen. Die Kompetenz jüdischer Mitbürger in Finanzfragen steht ja außer Frage. Die weltweite Vernetzung sowieso. Deshalb akzeptieren wir auch keine Bewerbungen von frischen Konvertiten und Konvertitinnen. Schließlich wollen wir ja wettbewerbsfähig bleiben.
Die von Ihnen festgesetzte Judenquote liegt bei 30%. Dabei macht der Anteil jüdischer Menschen in Deutschland nicht einmal 0,2% der Gesamtbevölkerung aus.
Interne Studien haben gezeigt, dass es eine kritische Masse von 30% braucht, damit eine Minderheit ihre Talente spürbar in das Unternehmen einbringen kann. Ein Alibi-Jude oder Alibi-Jüdin alleine bringt's nicht.
Jetzt mal Tacheles, Frau Metzger. Kann es nicht sein, dass bei der Entscheidung auch Schuldgefühle eine Rolle gespielt haben? Oder der Versuch, listige Restitutionsansprüche endlich loszuwerden, die mit Beschlagnahmungen und Arisierungen jüdischer Vermögen durch ihre Bank im Dritten Reich zusammenhängen?
Ganz im Gegenteil, Frau Schlomka. Unsere Entscheidung ist in die Zukunft gerichtet. Die Gräben der Vergangenheit wollen wir zuschütten oder vielmehr überbrücken zum Nutzen aller. Ich finde, dass das ein Anlass zur Freude ist.
Frau Metzger, vielen Dank für das Gespräch. Und wir, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Goyim, sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Jews News Today. Bis dahin, bleiben Sie koscher.
Das war's von mir. Danke fürs Schauen. Ich gebe ab an meine Kollegin Rebecca Schlomka. Jews News Today beginnt jetzt.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Goyim. Über den Begriff der Leitkultur ist in den vergangenen Monaten wieder viel gestritten worden. Auffällig ist, dass nie über andere Leitkulturen als die deutsche gesprochen wird. Das heutige Interview wollen wir daher dem Thema der jüdisch-muslimischen Leitkultur widmen. Dazu begrüße ich Mohammad Djihad und Leila Goldzahn.
Guten Tag. Guten Tag, schön hier zu sein.
Shalom.
Was genau verstehen Sie unter muslimischer Leitkultur, Herr Djihad?
Also muslimische Leitkultur in Deutschland, das ist für mich der Muezzin in Köln, morgens zum Kaffee. Hupende Autokorsos, Brusthaar raus, das Lamm auf dem Grill, Couscous-Salat und Tabouleh. Sie kennen den Geruch nach Köfte und Döner. Das ist Deutschland.
Und für Sie, Frau Goldzahn, was ist jüdische Leitkultur in Deutschland?
Nun, Rebecca, lassen Sie mich eine Gegenfrage stellen. Kennen Sie ein Orchester ohne Geige und Klarinette? Oder kennen Sie einen deutschen Wald ohne Judenbuchen? Oder eine wolkenlose Nacht ohne Sterne? Vor einigen Wochen war ich an der Ostsee. Da gingen die Menschen nackt vom Strand zur Dusche. Das ist alles jüdische Leitkultur in Deutschland. Das würde es ohne uns und ohne die Deutschen nicht geben.
Ist jüdische, muslimische Leitkultur dann also Döner unterm Sternenhimmel? Waldspaziergang mit Muezzin?
Danke für die Nachfrage, Frau Schlomka. Das haben Sie ganz richtig erfasst. Die jüdisch-muslimische Leitkultur ist deutscher als die Schwarzwälder Kuckucksuhr, Currywurst oder Lapskraus.
Sehen Sie, jüdisch-muslimische Leitkultur, das bedeutet für mich, Sonntag ist Samstag ist Freitag. Abend ist Morgen. Paranoia ist Normalität. Es bedeutet guten Rap und ein paar zusätzliche Feiertage. Wer feiert denn heute noch Nikolaus? Wen interessiert denn der Heilige Sonntag?
Nun gut, der deutsche Innenminister wäre da anderer Meinung. Sein Motto lautet bekanntlicherweise, wir sind nicht Boka.
Wir sind auch keine Bratpfannen und keine Bierflaschen. Man kann kein Gegenstand sein.
Frau Schlomm. Gerade erreicht uns eine Eilmeldung. Ein Sturmtief mit dem Namen Mendelssohn nähert sich mit rasender Geschwindigkeit. Dem deutschen Wetterdienst zufolge hat Mendelssohn derzeit die Stärke 11, könnte aber bis zu seinem Grenzübertritt die bislang erst einmalig erreichte Stärke biblisch erreichen. Behörden warnen davor, sich in der Nähe von Kirchen und AfD-Parteizentralen aufzuhalten, da diese Expertinen zufolge besonders anfällig für die zu erwartenden Niederschläge sein sollen. In Ungarn und Österreich hat Mendelssohn bereits verheerende Schäden angerichtet. Neben riesigen Wassermassen führt der Sturm auch allerlei Kleinstgetier mit sich. So regnete es an einigen Orten Frösche und Heuschrecken. Die Regierungen von Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan und Iran haben Hilfslieferungen von Blut zugesagt. Bitte, schalten Sie Ihr Radio ein oder kommen Sie, wenn es Ihnen irgendwie möglich sein sollte, ab dem 2. November in das Maxim Gorki Theater. Dort erfahren Sie die aktuellen Informationen zur Entwicklung von Mendelssohn.
I say it every day, Jews News Today starts now.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Goyim, heute ist ein Freudentag. Anscheinend haben Jüdinnen und Juden das Maxim Gorki Theater Berlin übernommen. Wir sind exklusiv und live mit einem Team vor Ort. Hallo Raschel, Was passiert da im Maxim Gorki Theater?
Rebecca, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Es scheint, als hat eine Gruppe jüdischer Revolutionäre, die sich die Radical Jews nennen, das Gorki Theater für Jahre unterwandert. Heute schlugen sie dann in einer konzentrierten und entschlossenen Aktion zu.
Wie genau sind die Revolutionäre dabei vorgegangen?
Klar ist, dass die RevolutionärInnen mit hoher Professionalität zu Werke gingen. Sie haben bereits heute früh die Webpage des Maxim Gorki Theaters judaisiert. Später folgten die sozialen Medien. Theaterbesucherinnen begrüßt ein neuer Name auf dem Hauptgebäude, genauso auf dem ehemaligen Studio Ja. Zurzeit ist es sehr schwierig, an gesicherte Informationen zu kommen. Rebecca, ich würde nicht von einem Akt der Vergeltung oder Erinnerung sprechen. Vielmehr scheint es sich hier um eine völlig neuartige Form der kulturellen Aneignung zu handeln. Die Juden haben mehrfach betont, dass ihnen die Taten der Deutschen völlig egal sind. Im Garten hängt ein Banner mit der Aufschrift: Wir haben den Krieg gewonnen.
Und wie geht es jetzt weiter?
Die RevolutionärInnen haben sich eigenen Angaben nach vorgenommen, die kommenden 4 Tage weiterhin die radikalen jüdischen Kulturtage fortzusetzen, welche bereits seit dem 2. November laufen. Wohin auch immer sie gehen werden, sie werden keine Ruhe mehr finden. Wir sind das Konfetti auf euren Dachböden. Wir haben das kulturelle Kapital, wir haben die Wut. Eine ganze Armee von Toten steht hinter uns. Wir sind die Störgeräusche in euren Ohren. Jahrzehntelang haben wir uns in euren Theatern gelangweilt, um das hier zu ermöglichen. Heute das Gorki Theater, morgen Berlin und dann das ganze Land. Egal in welchen Winkel der Republik ihr euch flüchtet, ihr werdet uns nicht entkommen. In diesem Moment, indem ich das hier als Teil der RJK sage, aktivieren wir unsere Leute in den Redaktionen. Übernehmen wir die Wasser- und Elektrizitätswerke und leiten die Finanzströme auf unsere Konten um. Wir sind zurück.
Wir haben über das Jüdischsein gesprochen und wir haben über Empowerment gesprochen. Und ich finde, da war wirklich der letzte Satz, den du gesagt hast, Max, hervorzuheben, also die Wiederaneignung von zuvor externalisierten, von Zuschreibungen, von, also die Wiederaneignung des eigenen Narrativs. Und dieser Talk heißt jetzt nicht ohne Grund Inglourious Jews. Max, seine aktuelle Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt, die wirklich empfehlenswert ist und jetzt gerade verlängert wurde, ist eine Racheausstellung und wir hatten eingangs so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir beide so ein bisschen popkulturell auch durchaus bewandert sind. In meinem Fall ist der Token-Song von NoFX, The Bruce. Also der Grundgedanke, das eigene Trauma durch eine Rachefantasie zu überwinden. Max, willst du uns einmal ganz kurz über die Ausstellung, über den Rachegedanken was erzählen? Auf Grundlage dieses Empowerment-Gedankens, bevor wir es öffnen.
Genau, also ich glaube, das, was ihr gerade gesehen habt, war ja auch schon eine Art Verkörperung von dieser Idee und dem Potenzial, was die auch birgt. Wir haben dann nach diesem Video, was während der Radikalen Jüdischen Kulturtage 2017 veröffentlicht wurde, haben wir ein Panel durchgeführt, auf dem gefragt wurde, warum war die jüdische Revolution notwendig? Und das haben wir durchgeskriptet. Und ich glaube, die Idee war, dass man sozusagen den Blick umdrehen kann und als wir uns aber dann angefangen haben, mit dieser Racheausstellung zu beschäftigen, in Desintegriert euch gibt es auch 2 Kapitel, die sich so mit Rache in Literatur und einzelnen Racheakten nach 1945 beschäftigt, wurde immer klarer, dass die Ausnahme, also das, von dem ich dachte, dass es auf jüdischer Seite nicht stattgefunden hat, während es bei, weiß nicht, Antirassismus gab es Black Panther und bei radikalem Feminismus gab es den Schwanzabfeminismus und es gab sozusagen krasse Zuspitzung von Antidiskriminierungspositionen, militante Zuspitzung, aber auf jüdischer Seite irgendwie nicht und es wurde klar, das stimmt gar nicht. Das ist eine Art der Narration, eine Art der Historisierung, die diese ganzen Beispiele einfach nicht mitgenommen hat, sowohl von jüdischer als auch von nicht jüdischer Seite. Und ich glaube, das Interessante ist, sobald man sich auf den Weg macht und so ein bisschen Abstand nimmt von dieser, sagen wir mal, gewohnten Repräsentation von dem, was Jüdischkeit bedeutet, Opfer sein, über Antisemitismus sprechen, Israel und so weiter und so fort, dann geraten plötzlich Geschichten in den Blick, die man vorher nicht im Blick hatte. Und dann entsteht plötzlich ein viel umfassenderes Bild davon, was Jüdischkeit alles bedeuten kann. Und dann erzählen wir von der Kosher Nostra, der jüdischen Mafia in den USA, die unter anderem Nazis verprügelt hat. Oder wir reden von jüdischen Piraten im 17. Jahrhundert, die spanische Galeeren überfallen haben, nachdem die sephardischen Juden aus Spanien vertrieben worden waren. Wir erzählen über jüdische Mythenfiguren, wir reden über die Bibel und über Racheakte in der Popkultur danach 45. Und also plötzlich stellt sich raus, eine Geschichte, die so noch nie erzählt worden ist, jüdische Rache, dazu hat es noch keine Ausstellung gegeben, die gibt total viel her. Und man kommt plötzlich an einen Punkt, an dem sowas wie Lebendigkeit, also die Tatsache, dass Diskriminierung und Verfolgung der letzten paar tausend Jahre nicht nur Angst und sozusagen Verschrecken bedeutet haben, sondern auch Aktivität und Gegenwehr. Und ich glaube, das sozusagen, das wieder in den Blick zu bekommen, das scheint mir gerade nicht nur auf jüdischer Seite super interessant. Es gibt, erscheinen gerade echt erstaunlich viele Bücher zu Wut, weibliche Wut, die sich mit der Frage auseinandersetzen, was sind eigentlich Reaktionen, die normalerweise den Leuten nicht zugestanden werden, die Gewalt erleben.
Und dazu muss man sagen, dass Rache im Judentum per se also nicht nur verboten ist, sondern absolut verpönt. Also es ist im Grunde genommen ein in der DNA der Religion, der Schicksalsgemeinschaft, ist es verankert, dass der Gedanke daran als solches schon abzulehnen wäre. Max, du hast von den Black Panthern gesprochen, das ist gerade heute angekommen in der Post. Ich habe es dir heute Morgen zwar schon übergeben, aber auch auf dieser Bühne nochmal sichtbar gemacht. Ich hatte eingangs davon gesprochen, dass ich also tunesischer Herkunft bin eigentlich, also den mizrachischen Juden eigentlich zuzuordnen ist. Und auch in Israel hat es die Black Panther-Bewegung gegeben. Vor einem Jahr bestellt, heute ist sie endlich da, die Black Panther Haggadah. Das ist also die Pessach-Geschichte, die Geschichte des Auszugs aus Ägypten erzählt aus Sichtweise der damals in Israel existierenden Black Panther. Also der Grundgedanke hier war, dass sich arabischstämmige Jüdinnen und Juden aufgelehnt haben gegen die europäisch-weiß-dominierte israelische Gesellschaft. Und das sind Narrative, die es auch deswegen gilt, stark zu machen, weil sie nicht nur eine gewisse Vielfalt abbilden, sondern natürlich auch, weil die eigene Familiengeschichte auch damit verankert ist. Ich glaube, ich möchte trotzdem noch eine Sache sagen, und das war im Vorgespräch, aber wir haben uns vor kurzem auch etwas länger darüber unterhalten. Es ist halt wichtig zu verstehen, dass der Grund, warum, ne, also we are the Bruce sporting anti-swastika tattoos, we are the boys orthodox Hasidic OG Oys, der Grund, warum diese Lieder so laut über die Boxen laufen, warum man das feiert, liegt natürlich auch daran, dass es das um einiges einfacher macht, mit dem Gedanken umzugehen, dass halt die eigene Familiengeschichte an einem gewissen Punkt auch einen wirklichen Cut erlebt hat. Der Grund, warum Marvel-Helden, warum jüdische warum viele der heute bekannten Superhelden jüdische Autoren inhaben, ist, weil sie genau das wollten. Sie wollten Jews with Swords. Sie wollten Jüdinnen und Juden, die zurückschlagen. Weil es in der Geschichte eben nicht gegeben hat und weil es gleichzeitig die Möglichkeit gibt, dass emotional, aber ich muss auch sagen, teilweise durch verdammt gute Songs oder Ausstellungen oder Filme auf die Straße zu bringen. Sollen wir es öffnen? Sollen wir vielleicht Q&A? Wir haben über so viel geredet. Shoot, gibt's irgendwas? Interesse, Fragen, Kommentare, Feedback, Kritik? Und keine Angst.
Fritzi, wir haben hier schon eine Meldung.
Ich komme.
Hey, danke euch. Wie würdet ihr Widerstand und Rache definieren, abgrenzen? Wie überschneidet sich das? Passiert Widerstand unmittelbar, Rache danach? Ist es das Gleiche oder nicht?
Ja, das ist eine Frage, über die haben wir uns für die Ausstellung natürlich super viel Gedanken gemacht. Wir haben uns am Ende entschieden, einen relativ weiten Rachebegriff zu nehmen, also einen, den, wenn wir uns jetzt hier gemeinsam hinsetzen würden und sagen würden, was fällt euch zu Rache ein? Und dann die ersten 10 Worte, die sozusagen die meisten Leute nennen, zu nehmen als Orientierungspunkt für das, was wir dann als Rachegeschichte erzählen. Ich glaube, es gibt schon ein paar Marker. Ein Freund von mir, Sebastian Schirmeister, der so der Experte ist für jüdische Rache-Literatur, insbesondere nach 45, der sich ganz viel mit so Archiven in Israel beschäftigt hat, der würde sagen, das Wort Rache beinhaltet bereits eine Geschichte. Ein Wort und
zwar die Geschichte, etwas passiert, jemand wird Unrecht getan, die Person bricht auf, um sich für dieses Unrecht, sagen wir mal, eine Aktivität zu entfalten, um sich zu rächen, um nicht das gleiche Wort nochmal zu sagen. Und ich glaube, das Interessante an Rache ist der Moment, wo man aufsteht, um sich zu rächen. Also der Moment, wo man sich auf den Weg macht. Ihr kennt vielleicht diese Filmsequenz, wo der Gute, also ich meine Hollywood, der Gute macht sich auf den Weg, um sich zu rächen, und am Ende steht er über dem Bösen, hat ihn besiegt über sozusagen zwei Drittel des Films und nimmt die Rache nicht. Und ich glaube, es ist ein Riesenunterschied zwischen sich auf den Weg machen und die Rache am Ende nicht zu nehmen, als sich nie auf den Weg zu machen. Und ich glaube, genau dieser Moment zwischen, das ist sozusagen die Energie, die frei wird, in dem Moment, wo man sich aufmacht, bis zu dem Moment, wo man sozusagen über der Person steht, das ist der Punkt, der uns beschäftigt hat, als wir über Rache nachgedacht haben, während man tatsächlich, glaube ich, über Widerstand einfach eine andere Ausstellung machen würde. Ne? Man würde viel stärker darüber nachdenken, wie Menschen, würde ich auch sagen, es ist viel unmittelbarer, wie Menschen in dem Moment, wo sie Leid erfahren oder wo ihnen Gewalt angetan wird, wo sie unterdrückt werden, Widerstand leisten dagegen. Ne? Rache, Revenge is a dish best served cold. Also sagt man im Englischen, Rache ist ein Essen, was man am besten kalt genießt.
Und beim Widerstand wäre ich jetzt eher wieder bei der aktivistischen Arbeit natürlich. Also ich glaube, in der Sphäre, in der ich mich bewege, ist wenig Platz für Rache, und ich bin absolut gar kein rachsüchtiger Mensch. Ich versuche diese Emotionen eher abzulehnen. Ich halte überhaupt nichts davon. Ich habe gesagt, in welcher Form es für mich popkulturell eine ganz herausgesonderte Bedeutung hat oder hatte. In meiner Arbeit gibt es natürlich überhaupt keinen Raum. Und da ist Widerstand für mich immer gewesen, der Gedanke, eigene Strukturen aufzubauen, die eigene Stimme, die eigene Community so auch präsent aufzuzeigen, aber auch auszubauen, dass sie selbstbestimmt sein kann. Darum ging es jedenfalls mir immer in der Arbeit, und ich glaube, dass es das in der jüdischen Studierendenbewegung auch immer noch ganz stark gibt, die übrigens auch sehr divers ist, muss man dazu sagen. Und auch da gibt es natürlich die klassischen Grabenkämpfe zwischen konservativen und liberaleren Kräften. Ja. Aber genau, also Widerstand vielleicht eher auf meiner Seite. Rache als Kunstausdruck macht verdammt viel Spaß, aber im Aktivismus natürlich nicht so präsent.
Ja, aber ich sehe gerade keine Hand um.
Also als Antrieb natürlich.
Ich noch einen Punkt dazu. Ich glaube, das Interessante ist doch, dass man in Deutschland einen Punkt erreicht hat. Ich arbeite gerade an einem neuen Essayband zu Erinnerungskultur nochmal genauer. Und ich glaube schon, dass es sich lohnt, nochmal anzuschauen, wie muss man eigentlich denken und wie muss man eigentlich drauf sein, um sowas wie das Stadtschloss in Berlin zu bauen. Und ich würde argumentieren, dass man in Deutschland zuerst das Holocaust-Mahnmal bauen musste, bevor man das Stadtschloss bauen konnte. Dass hier also eine symbolische Handlung, die der Erinnerung, der Wiedererfindung Deutschlands vorausgeht. Und wenn man sich jetzt aber genau anschaut, welche Konsequenzen hatte eigentlich diese symbolische Handlung, also auf welche Weise hat die so viel gerühmte Erinnerungskultur ab den 70er Jahren einen echten Effekt gehabt auf die Art und Weise, wie zum Beispiel NazimörderInnen verfolgt wurden juristisch, dann sieht man so gut wie gar keinen. Und mittlerweile sind diese Leute alle tot oder nicht mehr zurechnungsfähig. Also, ne? Und die Frage ist jetzt, was bedeutet denn das, dass Gerechtigkeit niemals hergestellt wurde und auch niemals hergestellt werden wird? Und ist es nicht eine absolute Gegenposition zu der Art und Weise, wie Deutschland sich selber auf die Schulter klopft dafür, dass es so toll erinnert hat? Und wäre das nicht eigentlich ein Punkt, an dem sowas wie Rache als ein höheres Modell, in dem man sagt, wenn nicht jetzt, dann am Ende aller Zeiten, aber irgendwann gibt es einen Punkt, an dem wird Gerechtigkeit nochmal hergestellt werden, und seid euch sicher. Mir scheint, dass das eine Art tröstlicher Moment ist in diesem ganzen Rachemodell, in dem man sagen kann, sozusagen, das Ganze ist noch nicht erledigt, wir sind noch nicht fertig damit so. Man kann es noch nicht zu den Akten legen. Und das ist wirklich eine Gegenposition zu diesem ganzen Neuerfindung Deutschland als positive Geschichte. Und wir haben es so gut bearbeitet, dass wir jetzt auch wieder stolz sein können auf Heimatministerien und so.
Hier vorne haben wir noch eine. Genau, cool.
Danke. Ich habe mich gefragt, du hattest gesagt, in der jüdischen Religion ist das ja so verpönt mit dem Rachebegriff. Gab es da mal Widerstand aus der jüdischen Community, dass ihr das so aufdröselt und das so benutzt, dass Leute gesagt haben, das ist jetzt aber uncool, dass ihr das macht oder so?
Also, wie gesagt, in der aktivistischen Arbeit haben wir für den Rachegedanken eigentlich nur einen Raum gehabt und das war tatsächlich auch ein Projekt, das haben wir damals Roma Pop genannt. Das war also auch eine Allianz, die wir gebaut hatten. Da ging es, und übrigens, ich glaube, immer noch ein Thema, das echt nicht genug bearbeitet wird, gerade wenn man sich die Strahlkraft dieser wirklich schlechten Filme auch teilweise anschaut. Den Gedanken, die Narrative marginalisierter Gruppen in zum Beispiel Comics präsenter zu platzieren. Ich mache es mal fest an dem, ich habe von Marvel eben schon gesprochen, das heißt, spannen wir das mal weiter. Der erste amerikanische Superhero, der quasi kreiert wurde, war Captain America. Autor jüdisch, mit der klaren Agenda dafür zu lobbyieren, dass sich die USA in den Zweiten Weltkrieg einmischen, um Deutschland zu bekämpfen, um Jüdinnen und Juden vor Ort zu retten. Magneto ist ein Superheld, der geschaffen wurde von einem jüdischen GI, der ein Konzentrationslager befreit hat. Und der mit Magneto und Professor X genau die beiden, das Spannungsverhältnis aufmacht zwischen dem einen Menschen, der gesagt hat, ich bin in die Hölle gegangen, deswegen darf ich, gloves are off, mir wurde Leid angetan, ich werde Leid antun. Und dem Gegensatz, also Professor X, der sagt, wir müssen uns besser in die Gesellschaft einbringen. So, warum sind das Dinge? Also, oder warum ist das ein wichtiger Punkt? Und das ist wirklich eine abgefuckte Geschichte, muss man dazu sagen, über die viel zu wenig gesprochen wird. 1958 kommt es in den USA zum Comic-Kodex. Plötzlich wird gesetzlich festgelegt, dass jüdische und schwarze Narrative in Comicbüchern nicht mehr präsent sein dürfen, weil man gemerkt hat, dass hier plötzlich Bewegung entstanden ist. Dass darüber, dass Kids vor allem diese Bücher gelesen haben und irgendwann auch erwachsen geworden sind, dass sich das in Politik umgeschlagen hat. Das hat man gesagt, diese Narrative sind verboten. Und plötzlich war Magneto für 10 Jahre ungefähr Roma. Und als das Gesetz gekippt wurde, war er wieder Jude. Und das hat aber dazu geführt, dass es in der Roma-Community wiederum eine ganz starke Assoziierung mit dem Charakter von Magneto gab. Aus genau demselben Grund heraus. Aber es war auch der erste Comic-Charakter, der plötzlich Roma war und eben auch nicht die üblichen Stereotype getragen hat. Wenn wir jetzt überlegen, wer diese Comics liest, wo diese Filme überhaupt gezeigt werden, was das für eine Strahlkraft hat, dann kann man sich auch überlegen, warum es ein wichtiges Thema ist. Und deswegen hat Marvel dann plötzlich vor 5 Jahren gesagt, wir starten diese Kampagne All New, All Different, ja, weil, by the way, die meisten Leserinnen und Leser unserer Comic-Strips sind halt aus marginalisierten Gruppen. Deswegen gibt es jetzt plötzlich den Asian Hulk und den Black Spider-Man. DC hat das noch nicht so ganz geschnallt, aber sie sehen jetzt auch, dass man das vermarkten kann. Nur, dass aus der Community herausgesagt wird, wir wollen unsere eigene Narrative schreiben, das passiert irgendwie noch nicht so ganz. Und dass das Bewusstsein dafür herrscht. Und da kann ich echt nur sagen, also wirklich auf der Comic-Con waren wir damals mit dem Projekt, haben irgendwie das Marvel-Headquarter gestürmt, ja, hatten so einen Streit mit dem Creator vom Hulk. Ist eine lange Geschichte, aber also Roma Pop, gerne mal googeln. In der Community selbst sind die Reaktionen darauf erstmal verhalten. Die meisten Leute checken gar nicht, warum das ein wichtiges Thema ist und warum man auch auf solche Bühnen gehen muss. Und aus der religiösen Perspektive gibt es da wenig Zugänglichkeit zu. Zur Ausstellung kannst du mehr sagen.
Genau, ich glaube, bei der Ausstellung war uns wichtig, nicht zu sagen, Rache ist gut, sondern erstmal, kennt ihr diese Story überhaupt? Also habt ihr so schon mal darauf geguckt, was, finde ich, eine gute Ausstellung tut? Das ist einfach sagen, das ist euch vielleicht, wenn ihr jüdische Feste feiert, vertraut, aber habt ihr das schon mal so gesehen? Und das wurde erstmal angenommen. Und da gibt es einen Punkt in der Zeit 33 bis 45 in diesem Abschnitt, da haben wir die letzten Zeugnisse von Menschen zusammengesucht, von Menschen, die ermordet wurden und die häufig entweder als Briefe in Flaschen in die Wand gekratzt oder irgendwie letzte Nachrichten hinterlassen haben. Diese letzten Nachrichten sind ganz oft Aufrufe, Rache zu nehmen. Und es ist ein sehr bedrückender Teil und der verbindet sich mit dem, was ich eben schon mal gesagt habe oder angedeutet habe, weil er die Frage stellt, auf welche Weise sind wir eigentlich diesen Leuten verpflichtet? Was machen wir mit deren Auftrag, Rache zu nehmen, wenn wir aus Familien kommen, die dezimiert wurden oder die nicht mehr existieren wegen dieser Geschichte? Und das, glaube ich, ist eine Sache, die die lässt sich religiös gar nicht mehr regulieren, sondern da muss man, glaube ich, ganz anders drauf zugehen. Überhaupt ist die Frage der Religion in Bezug auf die Shoah eine super schwierige. Und das ist ja, also kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, da entsteht, glaube ich, da ist sehr viel, also ich weiß, es gibt, ich glaube, ich kann es am besten mit diesem Witz auf den Punkt bringen von zwei Juden, die auf einer Wolke sitzen, zwei Juden, die in Auschwitz umgebracht wurden, sitzen auf einer Wolke und lachen sich tot. Dann kommt Gott vorbei und fragt, worüber lacht ihr denn? Und die sagen, na, über unsere Zeit in Auschwitz. Und Gott sagt, hä, das ist doch nicht witzig. Und die sagen, na, du hättest dabei sein sollen. Not a funny joke und ein sehr, sehr jüdischer Witz auch. Und ich glaube, das ist, was die Racheausstellung sagt. Die fragt, was machen wir mit dieser Ohnmacht? Was machen wir mit dieser Erfahrung von Gewalt?
You wouldn't get it, you weren't there. Sollen wir noch eine Frage nehmen?
Ja,
eine
gerne.
Allerletzte, ich glaube, hier vorne.
Ja.
Hallo. Danke auch erstmal. Ich habe eine Frage zur Erinnerungskultur, auch besonders, ich habe dein Buch noch nicht gelesen. Und als angehende Lehrerin würde mich interessieren, was würdet ihr anders machen an der Erinnerungskultur, gerade in der Schule? Also ich habe viel darüber gesprochen, aber mich würde gerade eure Meinung dazu interessieren, einfach weil ich finde, da muss viel geändert werden und ja.
Wir haben 3 Minuten, ich nehme 30 Sekunden und dir gehört, also in meiner heutigen Arbeit mache ich eigentlich was ganz anderes. Ich kümmere mich wirklich nur um digitalpolitische Projekte und ganz stark eben geht es bei mir um so die Bekämpfung von Verschwörungsideologien, Desinformation, aber eben auch digitale Erinnerungskulturen. Es ist total spannend zu sehen, was da passiert, weil es, glaube ich, schon die Gelegenheit ist, so ein bisschen aus dem Ritualisierten herauszukommen. Ich glaube tatsächlich, was es in Deutschland so ein bisschen braucht, ist auch der Gedanke, ins Persönliche zu gehen. Also am Ende des Tages sind wir alle aus der dritten Generation und die eigene Familiengeschichte aufzubearbeiten, in meinem Fall, ich habe Familie, die war auf beiden Seiten der Geschichte. Ich habe Fotos von meinen Großeltern in den Uniformen und ich weiß, dass mein Großvater in einem Zwangsarbeiterlager in Tunis war. Aber den Weg zu gehen, beides aufzuarbeiten, das ist, glaube ich, der allerwichtigste Weg. Und ob Schule dafür der richtige Raum sein muss, dahingestellt. Weg vom Ritualisierten hin zum Persönlichen und ich glaube, von auch digitale Formate vermehrt nutzen. Und da kommt echt viel auf uns zu, ehrlich gesagt. Aber ja, dabei belasse ich es.
Ich habe flapsige Antworten dafür und sage, ich habe kein Kochbuch geschrieben, in dem Rezepte drin sind, aber das packe ich mal zur Seite und sage, wir arbeiten tatsächlich gerade an der Frage verstärkt, was bedeutet eigentlich Erinnerungskultur in einer pluralen Gesellschaft? Weil ich glaube, wir erleben doch in Deutschland, dass Zugehörigkeit auch über Erinnerungskultur reguliert wird. Also die Frage, wer gehört zu diesem Land, wird auch über die Frage reguliert, wer hat eine Geschichte, die mit diesem Land zu tun hat. Und die anderen, die stehen unter Verdacht, dass sie nicht ordentlich Teil dieser guten Erinnerungskultur werden, die ja Grundlage dafür ist, dass man selber wieder stolz sein kann, Deutscher zu sein. Das heißt, es gibt eine starke Verbindung von gegenwärtiger Ermöglichung, also auch sowas wie die Aufrüstung der Bundeswehr ist nicht vom Himmel gefallen, die hat auch eine jahrzehntelange Vorgeschichte, bis das sozusagen möglich wurde. Und die Frage, auf welche Weise müsste eigentlich Erinnerungskultur so gestaltet werden, dass unterschiedliche Linien, unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Perspektiven darin sichtbar werden. Und das ist eine Frage, die wir zum Beispiel im Netzwerk CPPD, Coalition for Pluralistic Public Discourse, seit 1,5 Jahren bearbeiten.
Auf jeden Fall googeln, ganz viel, CPPD, über das wir nicht gesprochen haben.
Wo wir nämlich witzigerweise nach diesem Festival, wir fahren morgen Nacht leider wieder weg, weil wir müssen nach Krakau. Und in Krakau findet das jüdische Kulturfestival statt, das größte jüdische Kulturfestival in Europa, wo wir so eine Art Roundtable machen zu pluraler Erinnerungskultur, auch auf europäischer Ebene und dann...
Und dann 7. Juli, Novi Sad, Serbien auch nochmal das Gleiche.
Also wir sind gerade viel unterwegs, genau mit dieser Frage. Ich kann ehrlich gesagt, da ich kein Didaktiker bin, keine Schulprogramme jetzt direkt daraus entwickeln. Es wäre vielleicht dann deine Aufgabe, zu gucken, welche Arbeit machen wir da eigentlich und wie lässt sich das wieder in den schulischen Raum übertragen.
Arolsen Archives haben da ein wirklich cooles Projekt. Da würde ich auf jeden Fall mal reinschauen, auch partizipativ. Und dann gibt es natürlich Zentropa. CPPD, vielleicht auf dem Punkt gut enden. Letzte Worte, danke Fusion, das hat mega viel Spaß gemacht. Ich kann nicht glauben, dass wir hier über unsere Arbeit reden durften. Lass uns mal alle ganz viel Spaß haben auf jeden Fall. Das war richtig harter Shit, über den wir heute sprechen mussten. Und gleichzeitig tut es einfach auch total gut zu sehen, dass es dafür Leute gibt, dass es da Leute gibt, die das spannend finden, die darüber sprechen wollen, und genauso freuen wir uns natürlich im Nachhinein auch genau mit euch ins Gespräch zu kommen. Also bei weiteren Fragen, Inputs, wenn nicht digital, dann auf jeden Fall hier. Max?
Ja, genau. Vielen Dank, Benni, dass du auch hergekommen bist. Schön, dass ihr hier seid. Wir dezentralisieren das Ganze jetzt und vielleicht sehen wir ja den einen oder die andere noch auf dem Festival. Danke euch.
L'chaim!